Ja, ich glaube, so häufig haben wir diesen Song im Volksparkstadion schon lange nicht mehr gehört, oder?
Unglaublich. Also immer, wenn man Scooter hört, sieht oder ihm, weiß ich nicht was, macht mit ihm. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe ihn dann abends auch noch gesehen.
Gesehen? Dann
weiß man, ja,
du hast ihn noch gesehen?
Ich habe ihn noch getroffen, wir haben ihn noch getroffen und dann... weiß man, Scooter läuft mir tatsächlich häufiger über den Weg, da weiß man, das ist immer ein guter Tag, wenn man viel von Scooter hat.
Der kann auch gut feiern, oder?
Der ist in meinen Augen wahnsinnig, der ist wirklich, auf Sylt habe ich ihn derbe oft gesehen, also ein normaler Abend ist bei ihm feiern und er ist wirklich regelmäßig im Palazzo, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und,
ja.
Genau.
Ist er eigentlich HSV-Fan, wissen wir das?
Ja, ist er.
Ja. Weil sonst hätte er so eine Hymne ja gar nicht gemacht, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber also er ist auf jeden Fall HSV.
Wir hatten und Rockstar, muss man sagen. Also er steht auf junge Frauen, das Beuteschema hat er seit, glaube ich, 40 Jahren nicht verändert. Und wenn er abends weg ist, dann ist er auch gar nicht so ganz gechillt. Also immer ein bisschen Alkohol, ein bisschen Rauchen und dann auch gerne mal dann so spontan ans Mikro, so beim Italiener und dann spielt er seine Songs ab.
Der lebt auch einfach in einer anderen Welt, oder?
Der lebt sein Leben. Also der ist wirklich so, wie man ihn sich da...
Ich hab mal eine lustige Story gehört und zwar ging es um eine Geburtstagseinladung bei ihm und er hat irgendwie seine Leute zum Geburtstag eingeladen, seine Freunde, und in der Einladung stand halt, wenn ihr mit dem Helikopter kommt, ihr könnt bei mir auf dem Grundstück könnt ihr landen.
Geil.
Das ist mal eine Ansage, weißt du?
Ja, Katha kennt ihn ja auch sehr gut. Ihre Freundin waren auf der Hochzeit von Scooter jetzt vor kurzem auf Sylt und Katha hat sich dann wer sie nicht kennt, die betreut unsere Loge, auch ein riesen HSV-Fan, und die hat sich dann nochmal am Abend etwas länger mit Scooter ausgetauscht.
Ah, sie ist aber...
Okay, also er war auch im Stadion tatsächlich.
Ich schätze mal, auf jeden Fall war er dann später zusammen mit den Spielern im Palazzo.
Ah, sind die Infos, die wir haben wollen. Das ist, so bockt es. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die Folge, in die letzte dieses Jahr.
HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge dieses Jahr zu HSV, meine Frau! Wow.
Volle Energie heute hier.
Total. Wir sind heute fast in Bestbesetzung. Wir sind nämlich, Pia ist uns zugeschaltet heute per einem neuen Tool, was sie uns hier ans Herz gelegt hat. Und wir hoffen, dass die Verbindung jetzt besser ist als im ICE von Kopenhagen zurück nach Hamburg.
Kann ja nur besser werden.
Und Kai sitzt neben mir. Und Gato
muss noch Geschenke kaufen.
Der muss noch dran. Der ist, also ich dachte immer, er ist der Weihnachtself überhaupt und ist hat dieses Weihnachtsgame komplett durchgespielt, aber dass er jetzt so einen Tag vor Heiligabend noch lostigern muss und Geschenke kaufen.
Das ist schon hart.
Ja, er richtet irgendwie zu Hause bei sich. Er hat ja eine neue Bude und richtet da irgendwie Weihnachten aus. Und ich kann nur sagen, ich war ja heute bei der Arbeit und sind ja hier eine klare HSV-Gang.
Ja.
Alter, waren noch alle verkatert. Also das Wochenende hat Spuren hinterlassen. Manche hatten gar keine Stimme mehr, andere waren direkt krank. Und ich glaube, auch Gato leckt gerade seine Wunden und besorgt noch die letzten Geschenke.
Aber er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und ich spiele sie einfach mal ab.
Moin! Ich kann leider heute nicht dabei sein. Ja. Ich stecke noch in den letzten Weihnachtsvorbereitungen. Fahre ich auch gerade im Auto von A nach B. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Ja, so viel zu analysieren gibt es am Wochenende nicht, ne? War eigentlich alles geil. Wenn wir so spielen, sind wir bald in Europa. Und wenn Fürth weiter so spielt, sind sie bald in der dritten Liga. Also war alles top. So ein bisschen das, was Polzin in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, gilt, wo er schon dann unterbewusst, glaube ich, auch oder bewusst auch um seinen Vertrag gekämpft hat, den er jetzt bekommen hat von Stefan Kunz. Ich glaube, er konnte nicht anders. Zu Recht auch konnte er nicht anders. Er hat gesagt in der Pressekonferenz, dass es immer wieder Fehler gibt, aber wichtig ist halt, wie man darauf reagiert. Fehler sind menschlich und darauf hat er dann darauf angespielt, dass die Mannschaft jetzt eine Reaktion gezeigt hat, dass wir 5-0 gewonnen haben, dass wahrscheinlich viele Dinge besser gemacht worden sind oder so umgesetzt worden sind. Also das ist ja quasi der Beweis, dass er die Mannschaft erreicht oder das Trainerteam die Mannschaft erreicht. Und was gibt es Besseres, und die Spieler betonen auch immer, wie cool es ist. Natürlich umso weniger versteht man manchmal dann so die erste Halbzeit wie beim Spiel davor. Aber so what? Es ist Weihnachten, wir haben 5-0 gewonnen. Wir sind, weiß ich gar nicht, sind wir auf Aufstiegsplatz? Auf jeden Fall waren wir das gestern noch, vorgestern. Ah nee, Köln hat gewonnen, ne? Naja, ist auch kackegal. Also Kursrelegation. Ich freue mich schon auf die Folge im Januar, wo wir unsere Predictions so ein bisschen auseinandernehmen werden, die wir getätigt haben für die Hinrunde oder für die ganze Saison. Schöne Grüße an Otto Stange. Bist ein Champion. Das ganze Stadion hat dir das Tor gegönnt und auch die ganze Mannschaft. Krass, wie alle da hingelaufen sind. Und allen eine frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr rüber. Ich bin fast wieder nüchtern. Obwohl, so betrunken war ich, glaube ich, nicht. Am Wochenende. Toi, toi, toi. Ich kann mich noch eigentlich an alles erinnern. Wir wurden hier schon in der Gruppe wieder Wörter im Mund gelegt. Das kam erst später an dem Abend. Aber nun gut. Also, frohe Weihnachten und euch allen guten Rutsch und noch viel Spaß bei der Folge.
Haben wir ihm die Wörter in den Mund gelegt?
Nein, und er war auch, glaube ich, sehr betrunken von Anfang bis Ende. Also er hat sich gut benommen in der Loge, aber er war voll. Alle, ich habe das Gefühl gehabt, das ganze Stadion ist ja auch klar bei so einem Spielverlauf. Also ich würde mal behaupten, es wurde noch nie innerhalb von 90 Minuten so viel König Pilsner getrunken wie bei diesem Spiel.
Ich meine, lass uns mal zum Spielen kommen. Gegen Greuther Fürth, alles vorbereitet, also alle waren gespannt, was passiert jetzt quasi an dem Do-or-Die-Spiel für Merlin Polzin. Man
muss ja auch sagen, es hätte alles passieren können, das haben wir ja in der Woche davor gesehen, ja. Gegen Ulm, so eine Performance, und man war irgendwie gefühlt aufs Schlimmste vorbereitet, finde ich zumindest.
Total.
Ich bin jetzt nicht super hoffnungsvoll ins Spiel reingegangen.
Nee, es war irgendwie so... Ja, so eine Ruhe vor dem Sturm, aber ein Sturm in jede Hinsicht. Entweder ein Sturm der Begeisterung oder ein Sturm der Verzweiflung. So nach dem Motto, ah, scheiße ey, diese Ulm-Halbzeit war eben doch der Gradmesser, an dem wir uns messen müssen. Nee, war komplett das Gegenteil. Also ich meine,
muss man auch sagen, auch on top unterstützt von der HSV-Führung, Führungsetage, denn es kursierten ja dann unter der Woche doch auch so nach dem Motto neue Namen rum, wo man gesagt hat, ja, nach der Halbzeit mit Merlin kann man sich das dann, muss man jetzt Alternativen suchen, und dann kam raus, dass sogar anscheinend schon konkrete Angebote gemacht wurden vom HSV, also man das nicht nur sich warm halten wollte, sondern auch wirklich dann schon gesagt hat, wir sind hier dran am Neuen. Dann kam ganz kurz, ein, zwei Tage vor dem Spiel, kam dann heraus, dass Dani Röhl nicht neuer HSV-Trainer wird. Und
für alle nochmal kurz zur Einordnung. Trainer in England, aktuell in der zweiten Liga, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und war der Co-Trainer von Hansi Flick. Nationalmannschaft, genau. Und bei Bayern München.
Genau, also die Vita hält sich in Grenzen, hat jetzt auch nicht einen super guten Punktedurchschnitt da bisher und so weiter. Aber gut, und ich fand dann halt, dementsprechend war das Gefühl halt irgendwie so da, ja, es passt noch nicht so wirklich alles, und dementsprechend war die Stimmung, man war auf alles gefasst, genau.
Aber gefasst war man auf eine Sache nicht, nämlich dass es nach einer Minute bereits 1-0 stand. Ich glaube, da hatten einige Leute noch nicht mal ihre Plätze eingenommen, waren noch auf dem Weg, hatten sich gerade noch irgendwie gedacht, so, ah nee, also komm, spät ins Stadion gekommen, Stadion war ja doch viel voller, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ja, fast voll. 55.000 waren da. Und ja, da stand es schon 1-0 nach einer Ecke von Miro Muheim. Genetzt Dennis Hatzigadunic ein. Im Stadion war es für einige erstmal schwer zu sehen. War nicht ganz klar. Der Ball war zwar hinter der Linie, aber man musste schon genauer hinschauen. Und es ging eigentlich schon los, ne? Mit der ersten Aktion Selke, der quasi auf das Tor schießt und der Ball ins Aus geht und er schon irgendwie, ne, die Armbewegung nach oben gemacht hat, um das Stadion mitzunehmen. Und alle schon so, boah, come on, Jung. Das ist die erste Aktion und schon bist du hier dabei, das Stadion zu pushen. Aber er sollte recht behalten, denn keine paar Sekunden später zappelte der Ball im Netz und wir führten 1-0.
Ich finde auch,
Pia? Sorry, ich finde auch, es war gefühlt Anpfiff und direkt war da wie im Teufelstopf irgendwie hektische Stimmung, aber auch hitzige Stimmung, und man hat direkt gedacht, oh krass, hey, was passiert hier? Also ab Sekunde eins gefühlt irgendwie mit dem Anpfiff.
Ich glaube auch, also erstmal finde ich es beeindruckend, dass Selke, es scheint wirklich ein Spieler zu sein, auf den Polzin jetzt, also neben Glatzel, der natürlich verletzt ist, baut.
Ja gut, eine andere Wahl hat er auch nicht, ne? Also das ist unser einziger Stoßstürmer.
Ja, aber ich finde irgendwie, man hat das Gefühl, Selke spürt das Vertrauen, hat sich ja dann auch klar für einen Trainer ausgesprochen, war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er da aufgestellt wurde von ihm. Und was ich aber noch krasser finde, ist, dass Hatzi Kadunic, also wenn ich mir zwei Spieler aus dieser Mannschaft aussuchen könnte, wo ich immer sage, die sollen treffen, dann wären es immer Schondler und Hatzi Kadunic. Weil ich eben glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass unsere Innenverteidigung zusammen mit den Außenverteidigern eben genug Selbstvertrauen hat. Und da wusste ich, als Hatzi Kadunic getroffen hat, habe ich mich so mega gefreut, weil dachte ich so, geil, das pusht den Jungen jetzt eben auch dann in der Arbeit gegen den Ball. Und wenn er die Bälle da hinten raus verteilen muss, hat er jetzt Selbstvertrauen, Selbstverständnis, bringt sich komplett mit ein, versteckt sich nicht und... deswegen hat es mich sehr gefreut, dass er getroffen hat. Also war, glaube ich, mit der wichtigste Spieler, der treffen musste.
Kai, du kommst ja immer damit, dass, wenn du gerade über Hatzi Kadunic und Schonlau sprichst, dass die, mit der Innenverteidigung, dass man damit den Aufstieg klar macht, dass die Innenverteidigung halt wichtiger ist als der Angriff. Wenn ich jetzt mir die Tabelle mal anschaue und auf unsere Gegentore, die ja vielleicht zu viele sind mit 23, aber trotzdem gibt es nur drei Mannschaften, die weniger Gegentore haben als wir. Das ist einmal, nee, zwei. Sorry, Elversberg mit 22, also ein Gegentor weniger und Hannover mit 17 Gegentoren und ansonsten sind es noch Düsseldorf und Köln, die gleich viele Gegentore haben, aber so schlecht im Vergleich in der Liga sind denn unsere Gegentore dann doch nicht.
Sehe ich ein bisschen anders, weil du hast jetzt vier Mannschaften genannt, die entweder genauso viele Gegentore haben oder weniger Gegentore haben. Und das darf ja nur, das darf ja eigentlich für mich nur eine sein oder höchstens zwei, weil dann machst du vielleicht mit deiner Offensivkunst noch was weg.
Ja, wir haben aber auch erst 17 Spieltage gespielt. Also ich will nur von der Einordnung her.
Genau, also ich glaube, dass das trotzdem noch nicht ausreichend ist, so
viele ja, Gegentore, definitiv.
Die wir bekommen haben. Und ich fand das total interessant, dass du es ansprichst. Ich habe in der Vorbereitung und ich habe mir das Spiel auch sozusagen von Köln nochmal angeschaut, die ja jetzt so eine Serie haben von 5x1:0. Und ich finde, ich freue mich beim HSV jetzt wirklich mehr über die 0 als über die 5 beim 5-0-Sieg. Und ich sage, der Tabellenführer ist zufällig das Team, was immer wieder 1-0 gewinnt. Also da scheint eine Mannschaft den Weg an die Spitze gefunden zu haben, eben über die Defensive. Und wir hatten so viele Spiele, wo wir mit zwei Toren locker gewonnen hätten oder sogar drei Tore geschossen haben und dann auf einmal aber das völlig egal gewesen wäre bei der Flut an Gegentoren, die wir dann in bestimmten Spielen bekommen haben. Deswegen sage ich weiterhin 5-0, unfassbares Ergebnis. Die Fans haben sich das mehr als verdient, das ganze Stadion und gerade der Spieltag, da kommen ja dann auch immer Leute ins Stadion, die vielleicht nicht ganz so oft in Hamburg wohnen und jetzt an Weihnachten schon zu Hause sind. Ich fand es total toll, dass da alle Fans nochmal belohnt wurden. War mega, aber nochmal, ich glaube, dass der Weg nur über die Defensive genau zum Aufstieg führt und das öfter passieren muss, dass die Null hinten steht.
Plus, ich finde, bei der Verteidigung muss man ja auch sagen, dass, wenn man es spielerisch betrachtet, und ich habe eigentlich nur unsere Spiele gesehen und nicht die ganzen anderen von den anderen Vereinen, finde ich zum Teil die Verteidigung wirklich, wirklich noch sehr ausbaufähig. Und man muss ja sagen, irgendwie finde ich den Tabellenvergleich gerade voll schwierig, weil alle ja so super durchwachsen Fußball spielen. Es gibt ja niemanden, der die ganze Zeit nach oben marschiert. Und deswegen finde ich es irgendwie gerade in dieser Saison schwierig, das mit anderen Mannschaften zu vergleichen, muss ich sagen.
Bei der Aufstellung muss man sagen, dass wir gegen im Vergleich zu Ulm ja doch Merlin Polzin ja doch ein bisschen was gemacht hat und vielleicht hat er unseren Podcast in der letzten Woche gehört und hat sich gedacht, okay, den Jatta und den Richter lasse ich mal lieber draußen, bevor Muchel und der Rest der Gang hier mir den Vertrag noch madig machen, weil sie irgendwo irgendwas stecken. Und Elf Hartli musste natürlich durch seine Gelb-Rot-Sperre gewechselt werden, dafür ist Meffert wieder reingekommen und Hefti hat nicht von Beginn an gespielt. Sondern für ihn Mikkel Bronsi. Das war so der Wechsel gegen Ulm. Dafür haben Sahiti gespielt und Ferrei noch auf der Position für Jatta und für Richter. Und ich muss sagen, Mikkel Bronsi hat mir das Spiel wieder sehr gut gefallen, wie natürlich alle. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt gerade über das 1-0 gesprochen, es dauerte irgendwie keine paar Minuten länger, 11. Minute und 13. Minute, da stand es 3-0. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal so schnell 3-0 geführt haben. Und man merkte, die Jungs waren so heiß. Also Ich hätte gern die Ansage von Polzin oder den Heißmacher vorm Spiel gehört, wie er die Jungs gepusht hat. Die waren ja so motiviert. Da gab's ja, das ging ja nur nach vorne. Also eine Sahneflanke von Dompe auf Selke, der schon wieder mit dem Kopf einnickt, also schon wieder ein Kopfballtor. Und das ist ja eine meiner Predictions gewesen, dass wir dieses Jahr mehr Kopfballtore machen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon deutlich mehr Kopfballtore als letztes Jahr gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke, die wir mittlerweile haben durch die Ecken von Muheim und eben auch ein Dompe, der butterweich diese Flanke da auf Selke zimmert.
Auch geiler Synchronator-Jubel. Das hat mir so geil, dass die sich da so anscheinend wirklich ein Konzept überlegt haben, sich vorher abgesprochen haben. Ich finde, das hat man irgendwie anhand dessen gesehen und sich dann zusammen so gefreut haben. Es war irgendwie, war einfach geil.
Das war mal ganz nach meinem Geschmack. Und ich muss sagen, nach dem 3-0, ich habe jetzt keine Zeugen hier, aber alle, die um mich rum sitzen im Stadion, die werden es bezeugen, wenn man sie fragen würde. Ich habe nach dem 3-0, habe ich mein Handy rausgeholt und habe gesagt, wisst ihr was? Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute trifft Otto Stange. Der kommt nachher rein und trifft heute. Ich schaue jetzt mal, was ich bei Tipico für eine Quote bekomme auf Otto Stange trifft heute noch. Es ging leider nicht. Man konnte nicht mehr auf Otto Stange trifft heute setzen. Ah. Ich hätte einen Fuffi draufgesetzt. Also das war für mich nach dem 3-0 war mir klar, das läuft heute so gut. Der wird heute seine Einsatzzeit bekommen und wird heute noch knipsen. Das war für mich so nach dem 3-0, wo ich gedacht habe, Das mache ich heute, das tippe ich, das setze ich heute einfach mal.
Ich habe auch kurz gedacht, er kommt noch früher, als wer wurde denn da eingewechselt? Da wurde auf jeden
Poreba Fall. Poreba kam noch, Katterbach.
Poreba, genau. Hm? Katterbach und dann kam ja noch Suhonen und da habe ich schon gedacht, Otto Stange kommt ein bisschen früher, aber ich glaube, er ist genau zur richtigen Zeit gekommen. Das hat Merlin Polzin sehr richtig eingeschätzt und auch geil, dass er da kurz mit Selke Rücksprache gehalten hat. Kannst du noch, wie ist deine körperliche Verfassung? Und da meinte Selke wohl, nee, komm, bring Otto und dann.
bring den Otto.
Bring den Otto und dann ab dafür. Geil.
Also das war wirklich 74. Minute ist er reingekommen mit Suhonen zusammen, der Doppelwechsel, die beiden Youngsters und das muss ich schon sagen, das war schon eine echt junge Truppe, die dann auf dem Platz stand. Ne? Also durchweg wirklich viele junge Spieler und Otto Stange, wir brauchen kein Geheimnis drum machen, 2 Minuten später zappelt der Ball im Netz und das Stadion explodiert. So, es war Wahnsinn, was da los war. Und Pia, du hast ja beste Kontakte zu Otto Stange.
Natürlich.
Und hast gleich irgendwie mit Papa Stange hast du gesprochen und der hat uns eine Sprachnachricht oder hat dir eine Sprachnachricht geschickt und wir haben gefragt, ob wir sie mal abspielen dürfen, weil er natürlich genauso wie wir alle mega happy war. Ich glaube, welcher Papa wäre das nicht, wenn sein Sohn irgendwie mit 17 Jahren, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Stübi dann sein Geburtsjahr noch durchgesagt hat im Stadion, um mich rum haben einige gesagt so, krass, der ist jünger als mein Kind. So, ne? Und trifft hier im Bundesjahr. Also da wurde einem nochmal so ganz bewusst, was das eigentlich heißt. Ich meine, der ist irgendwie 6 Jahre älter als meine Tochter, die für mich einfach noch ein Kind, ein richtiges Kind ist. So, ne? Und der trifft jetzt in so einem fast ausverkauften Volksparkstadion und die Stimmung explodiert. Die Mannschaft, ich glaube, keiner, selbst der verletzt mit dem Bänderriss auf der Bank sitzt, ist da hingehumpelt und hat sich für diesen Jungen gefreut. Das war wirklich so ein richtiger Gänsehautmoment.
Und ich war früher immer in der Bar von seinem Papa und habe da nämlich die HSV-Spiele geguckt immer. Und Josh, also wirklich auch HSV durch und durch schon immer gewesen, auch bevor Otto beim HSV gespielt hat. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut. Und ich habe ihm dann nämlich direkt ein Video vom Torjubel geschickt und gesagt, nur geil.
War es auch wirklich. Cool. Also,
herzlichen Glückwunsch einfach.
Und lass uns mal abspielen, was er uns geschickt hat. Wir spielen nicht die ganze Nachricht ab, aber zumindest so einen kleinen Teil daraus, der auf jeden Fall pusht.
Vielen Glückwünsche und ja, es ist unbeschreiblich. Ne? Es ist positiv. Also es ist, ja, mir fehlen immer noch die Worte. Mann. Also war super schön zu sehen, wie sich alle gefreut haben. Ne? Also das war also wirklich unglaublich berührend. Da kriege ich sofort wieder Gänsehaut. Dass wirklich alle sich, ich meine 5-0 und alle rennen dahin und freuen sich.
Also genau das, was er gerade beschreibt. Ne? Also es steht irgendwie 5-0 und alle rennen zu ihm hin und freuen sich. Und da hat er selbst am Tag danach immer noch, weiß er gar nicht, was er dazu sagen soll und hat Gänsehaut. Da geht einem als Papa, geht einem da das Herz auf. Also das, Kai, wenn wir das irgendwann auch mal so eine Sprachnachricht an irgendjemanden schicken dürfen, weil unsere Söhne irgendwo ein Tor geschossen haben, was so eine Emotion auslöst, ist schon ganz besonders.
Genau, und ich glaube auch bei allen anderen, weil bei so einem Eingewächs feiert man das dann irgendwie nochmal mehr. Das ist so ein Junge, so gefühlt so ein Hamburger Junge, der dann da sein Tor trifft, da sagt man nicht nur so, oh geil, dass wir jetzt ein Tor mehr haben als der HSV, sondern irgendwie auch geil, dass die Person dann irgendwie so ihren Glücksmoment hatte und treffen kann in so jungen Jahren. Und man hat ja dann auch gesehen, wie verwurzelt er ist. Ja, also die ganzen Jungs, die stehen ja wahrscheinlich zufällig, sondern das sind irgendwie entweder vielleicht Teammitglieder, die nochmal Balljungen jetzt immer noch sind oder Freunde, die dann ihn feiern, nur ihn feiern und wegen ihm im Stadion kommen. Also da war ja eine Jubeltraube da und ein paar Spieler sind auch zu ihm gerannt, die sich einfach für so einen Jungen freuen, die jetzt auch nicht dahin gerannt wären, wenn da jetzt gar nicht gegen Selke oder gegen Glatzel, ne? Aber da ist es einfach so ein bisschen Normalität. Und ich hoffe einfach, dass man für den Jungen eine Rolle findet. Natürlich muss man ihm jetzt nicht immer gleich einen Stammplatz geben. Das wäre sicherlich auch manchmal gar nicht förderlich, aber ich finde trotzdem auch, manchmal habe ich so ein bisschen Angst, dass wenn man jetzt Glatzel und Selke hat, dass dann die Spielminuten sich in der Rückrunde auch irgendwie vielleicht auf ganz wenige reduzieren könnten. Und ich hoffe, dass er da irgendwie eine Rolle findet, dass er da noch möglichst maximal viele Spielminuten sammelt.
Definitiv. Ich finde es auch wirklich beeindruckend, wie er sich da reinschmeißt, jedes Mal wieder irgendwie. Der ist auf dem Platz und gibt direkt alles, rennt sogar auf den Torwart zu und man hat kurz das Gefühl, oh Gott, tackelt er den noch um? Oder also diese Energie, das ist echt der Wahnsinn, finde ich, wenn der auf den Platz kommt.
Ja, das sind die Jugend, ne, so unbeschwert,
die jungen Wilden,
ja, tatsächlich. Also schön zu sehen und ich hoffe tatsächlich, dass er noch viel Einsatz hat. Natürlich haben jetzt auch einige schon gleich wieder, es ist ja immer so, selbst in den schönsten Momenten und in der Freude von besonderen Tagen und auch Toren, kommen natürlich immer sofort die Hater und auch die mit der miesen Stimmung sagen, ja, wir hatten schon mal so einen mit Fiete Arp und dann ist er gleich irgendwie dem großen Geld, den Bayern hinterhergerannt. Was glaubt ihr, was ist anders zu Otto Stange gegenüber Jan-Fiete Arp?
Also ich würde schätzen, dass Otto Stange jetzt einfach gerade selber denkt, Alter, was passiert hier? Plötzlich kriege ich Einsatzzeiten, jetzt habe ich noch mein erstes Tor geschossen. Man muss ja auch sagen, dass er einfach in der anderen HSV-Zeit sozusagen gerade sein Debüt feiert und irgendwie auch sein erstes Tor feiert. Ich habe das Gefühl, dass gerade zwei sehr schöne Fußballgeschichten geschrieben werden mit ihm, der dem HSV, glaube ich, einfach wahnsinnig verbunden ist und erstmal froh ist, wenn er beim HSV quasi Wurzeln schlägt und jetzt nicht direkt nach dem nächsten Verein guckt. Und da kommen wir sicherlich gleich zu, dann eben diese Fans, die dann selber Teil des HSV werden, so wie wir es jetzt mit Merlin Polzin haben, sind irgendwie zwei Geschichten, die, glaube ich, gerade dem HSV mega, mega gut tun.
Schön gesagt, Pia. Finde ich total, ja.
Ich bin da mal so ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, dass der Name klingt wie Musik. Otto Stange, erstmal ein gefühlter Hamburger, norddeutscher Name. Das passt perfekt, das passt jetzt nicht.
Bei Jan-Fiete Arp auch.
Genau, passt jetzt nicht so in Süden. Dann war aber bei Jan-Fiete Arp, glaube ich, auch das Umfeld in Form von Berater oder Eltern manchmal vielleicht das Problem, dass die gesagt haben, ey, können jetzt uns nicht nur von den Gefühlen leiten lassen, wir müssen jetzt eben auch mal gucken, das ist eine einmalige Chance im Leben, da hat man vielleicht dann finanziell, wenn man es gut spielt, fast ausgesorgt, wenn man jetzt mal zumindest, oder eine Grundsicherheit im Leben, wenn man jetzt einmal nochmal einen hochdotierten ersten Vertrag unterschreibt, unabhängig davon, ob die Chancen dann beim nächsten Verein besser oder schlechter sind. Aber ich glaube, dass seitdem auch viel passiert ist, dass ein Otto Stange definitiv damit konfrontiert werden wird irgendwann mit dem Beispiel Fiete Arp im negativen Sinne und man ihm warnen wird, dass es nicht der gleiche Weg wird und gleichzeitig hat man gerade aktuell noch so einen Florian Wirtz, wo man eben auch gesehen hat, dass der gut damit fährt, sich jetzt vielleicht da nochmal ein bisschen zu profilieren, wo es gerade läuft bei Bayer Leverkusen und eben nicht sofort irgendwo hinzuwechseln nach England oder zu Real Madrid, wo du erstmal auch über 50% Chance hast, gar nicht regelmäßig zu spielen und auch erstmal lernen musst, das ist ja zum Teil ein anderer Sport und deswegen glaube ich, das sind das so zwei Einflussfaktoren, wo ich hoffe, dass so ein Otto Stange, die Diskussion ist glaube ich noch ein bisschen früh.
Naja, aber es wird kommen. Aber es ist, naja klar, aber die Diskussion.
Er und seine Berater werden das sicherlich jetzt schon voreilig schon mal alles durchspielen, aber trotzdem, ich glaube, man macht den Jungen jetzt kaputt, wenn man das an ihn ranlässt. Also man muss das jetzt erstmal fernhalten und er soll sich jetzt darauf konzentrieren, wann er das nächste Training hat und wann er wieder den Ball auf Tor schießen darf.
Ich glaube, da ist beim HSV tatsächlich auch viel passiert. Ich habe mal so eine NDR, so einen Beitrag dazu gesehen. Die Mama von Finn Porath, die ist beim HSV, um diese ganzen Youngsters, glaube ich, auch zu betreuen, also psychologisch zu betreuen und die irgendwie da so ein bisschen die Kirche im Dorf zu behalten und so. Weil die damals, also Finn und Fiete sind wohl gute Freunde, spielen ja auch beide bei Holstein Kiel, dass der das damals so am Herzen lag, dass da ein bisschen Ruhe reinkommt und die gut beraten sind. Und ich meine, dass die immer noch nach wie vor beim HSV ist und eben genau solchen Spielern mit Rat und Tat zur Seite steht.
Gut, gut. Wusste ich auch nicht. Finde ich gut. Und auch unheimlich wichtig, ne? Also da prasselt ja viel auf einen ein. Und
bei ihr ist halt das Besondere, dass sie selber Mama eines solchen Spielers ist und eines Talents quasi, was ja auch ja einfach geerdet dann zu Holstein Kiel gegangen ist und da eine richtig gute Karriere irgendwie macht und jetzt ja auch erste Liga spielt, also
muss man dazu sagen, Fiete Arp, ne, wir wollen ihn ja gar nicht schlecht machen, um Gottes Willen, er hat ja seinen Weg jetzt gemacht, ich meine, er spielt erste Liga, der HSV ist Zweitligist, so also da kann man jetzt auch sagen, wo war jetzt der Wechsel schlecht, ne,
aber man muss sagen, er hat ja schon auch angedeutet, dass er dann unglücklich war mit in seiner Zeit in München, ja, zu total, Recht, ja. Weil er nicht nur, weil er nicht gespielt hat, sondern eben auch, weil da natürlich sein gewohntes Umfeld nicht gerade wöchentlich erreichbar war. Kiel, Hamburg, jetzt im Fall von Finn Porath, da geht dir die Familie gar nicht flöten. Du kannst theoretisch dich jeden Tag sehen. Und ich sage auch nochmal, das Problem ist ja immer, dass an solchen Spielern, das ist ja nicht so, dass wenn ein Spieler unterschreibt und er kriegt jetzt 2 Millionen, dass er dann am Ende seines Tages aufs Konto guckt und da eine Überweisung von 2 Millionen oder durch 12 dann eben ein Jahressalär hat, sondern da geht ja so viel ab, da wollen ja so viele mitverdienen, ja, dann willst du irgendwie was querfinanzieren, dann investierst du was, dann kriegen deine Berater einen bestimmten Prozentsatz, dann gibt es erfolgsabhängige Prämien und so weiter und so fort und leider kommt es dadurch zustande, dass du eben viele Leute hast, die da mitreden, ja, dann gibt es vielleicht noch Berater vom Berater oder irgendwelche Leute, die sich früher mal eingebracht haben, die sich dann melden und so weiter und das ist doch dann...
Wir nehmen auch was.
Ja, genau, das ist doch dann Gift, wenn dann irgendwie... 5 Leute darüber mitdiskutieren, was jetzt für den Spieler das Beste wäre. Das soll doch eigentlich eher so ein bisschen aus dem Bauch entscheiden. Und dann als das Zweite, dass ja das Geld auch gar nicht das Ausschlaggebende ist, wie jetzt bei Fiete Arp. Der hat da vielleicht Geld verdient, aber das hat ihn ja dann im Endeffekt jetzt, vielleicht macht es ihn, hilft es ihm langfristig noch, aber kurzfristig hat es ihn ja jetzt auch nicht glücklicher gemacht. Deswegen muss man da, glaube ich, dann auch darauf achten, wo fühlt der Spieler sich wohl, weil nur da wird er seine Leistung bringen können.
Ich glaube auch, dass das totale Typsache ist. Manche können dann einfach durchziehen und sind da irgendwie dann komplett fokussiert. Aber ich glaube, gerade bei so jungen Spielern wie bei Fiete Arp zum Beispiel, die Familie spielt eine wahnsinnig große Rolle. Und wenn du da in München hockst und deine Family aber irgendwie bei Bad Segeberg wohnt, dann und du bist da einfach unglücklich und niemand tröstet dich, so blöd gesagt, dann wird das halt auch einfach nichts.
Nach dem Spiel hat Selke ja auch noch zu Otto Stange oder über Otto Stange gesagt, dass er das ihm quasi vorausgesagt hat. Sie haben vor dem Spiel haben sie noch zusammen gebetet und sind beide sehr religiös und haben sich quasi auf das Spiel vorbereitet. Und Davy hat ihm gesagt, heute triffst du.
Davy scheint da irgendwelche übermächtigen Fähigkeiten zu haben, weil hat da mit Dompe schon den Torjubel zusammen einstudiert, hat gesagt, das passiert heute für Otto Stange. Also vielleicht flüstert sein Glaube ihm manchmal schon so ein bisschen was ins Ohr, was passiert.
Also Davy, muss ich sowieso sagen, ist wirklich eine absolute Bereicherung für nicht nur für das Spiel, für die Tore, sondern auch für die Mannschaft, so wenn man das sieht. Also es ist wirklich ein Leader, der uns in vielen Momenten einfach auch manchmal gefehlt hat, der vorangeht, der die Mannschaft mitzieht, der die jungen Spieler pusht, so, der mit seiner Erfahrung was reinbringen kann. Und ich finde ihn auch super bodenständig. Wenn du ihn danach im Interview hörst und er sagt, ja, er freut sich jetzt auch einfach mal ein paar Tage nichts zu machen, seinem Körper einfach mal Regeneration zu widmen, um einfach mal ne, das, was sein Körper gerade braucht, es war anstrengend, es war kräftezehrend jetzt. Er merkt auch, dass er nicht mehr der Jüngste ist. So, das sind dann so Sachen, das ist sehr reflektiert, das ist sehr, sehr bodenständig und tut uns, glaube ich, als unserem Team sehr, sehr gut.
Ich glaube, ich unterstütze das vollkommen, was du sagst, Mochel. Ich finde es sehr krass, weil Davy Selke da wirklich der Spieler war, der, als er verpflichtet wurde, wirklich viel Hate fressen musste. Auch wir hier im Podcast haben ganz klar angesprochen, dass wir nicht wissen, ob dieser Charakter in diese Mannschaft passt. Wir kannten ihn nicht, das haben wir auch immer betont, aber wir haben gesagt, boah, das ist ein komischer Typ, die Fans mögen ihn nicht, warum verpflichtet man jetzt so einen? Es gibt da so einen Hate, was ist das für ein...
Es ist nur so ein Baumgart-Ding, ne?
Ja, also das ist was für ein Blinder und der hat doch schon lange nichts mehr getroffen und so weiter. Also bei keinem anderen Spieler im gesamten Kader gab es so viel Gegenwind wie bei der Verpflichtung von Davy Selke. Und da muss man sagen, wunderschön diese Geschichten schreibt nur der Fußball. Wir haben uns jetzt in Hamburg ein eigenes Bild machen können. Klar passte jetzt auch die Leistung dazu, aber jetzt kennen wir ihn wirklich.
Und er hatte sein Saisonziel, er hat sich sein Hinrundenziel gesteckt und das waren 10 Tore. Deswegen hat er auch nach dem zweiten Tor hat er so die beiden Hände gezeigt, mit 5 Fingern, so die 10 gezeigt, weil das war wirklich sein Hinrundenziel, was er sich selbst gesteckt hat. Und das finde ich schon geil. Das hat er vorher kommuniziert oder rausposaunt, sondern das war für sich sein persönliches Ziel, 10 Tore in der Hinrunde und das nach 17 Spielen, das finde ich schon auf jeden Fall amtlich.
Ich finde das krass. Also ich wäre mit 6 oder 7 zufrieden gewesen.
Ja. Und er ist halt auch ein krasser Teamplayer, finde ich. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass er wirklich alle pusht, alle mitzieht und wie gesagt, also das hatte Merlin Polzin dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass die sich da irgendwie kurz abgesprochen haben. Merlin hat gefragt, hier, kannst du noch? Er hat gesagt, ja, Kräfte sind langsam am Ende, bring doch Otto und dann ging's los.
Bring noch Otto. Ah, I love it. Also das ist war wirklich ein schöner Jahresausklang. 5-0, das nach dem Spiel gegen Ulm, ja.
Ich möchte ganz kurz nochmal erwähnen, weil es darf für mich einfach nicht fehlen, richtig, richtig großes Lob auch nochmal an Heuer Fernandes. Der ist für mich, ehrlich gesagt, die größte Bank der Hinrunde, weil ich weiß nicht, dieser Typ im Tor macht mich so glücklich, weil wenn man sich auf nichts verlassen kann, dann kann man sich eigentlich auf ihn verlassen. Mhm. Und der ist für mich auch so ein richtig krasser, der pusht und der... Ich weiß nicht, also wieso haben wir uns eigentlich jemals die Frage gestellt, wer unsere Nummer 1 ist, denke ich mir, immer wenn ich ihn sehe.
Tatsächlich, also ist wirklich einer der mit der durchgängig besten Leistung. Wer mir übrigens auch gut gefallen hat, und zwar im Duo, waren Karabelz und Ferrei. Du hast einfach gemerkt, die beiden haben einfach richtig Bock zu zocken. Weißt du, das ist ein anderer Spielstil als vorher mit Richter da vorne drin. Die beiden Jungs haben einfach, du hast es denen einfach auch angesehen, dass sie einfach Bock haben zu zocken. Und da funktioniert nicht immer alles. So, ne? Da springt der Ball mal, der Ball ist mal weg. Aber sie haben einfach eine Spielfreude und das ist einfach, es macht einfach Spaß, den beiden zuzuschauen. Und bei Karabetz hat man ihn auch ganz besonders gesehen mit seinem Tor, dass er einfach, ja, schockt einfach. Und Ferrei hat mir auch super gefallen. Er hat den Takt angegeben, nicht nur bei uns bei Abschlag bei der Bandprobe, sondern auch jetzt gegen Greuther Fürth. Also das war auch von der Seite her, war insgesamt einfach eine super gute Mannschaftsleistung. Und man versteht einfach dann nach so einem Spiel einfach noch viel weniger, wieso so eine erste Halbzeit gegen Ulm einfach zustande kommt. So, also warum da und jetzt so, ne? Also
da merkt man doch aber schon krass, dass das irgendwie Kopfsache ist, oder? Und dass es, also keine Ahnung, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber dass sie es eigentlich können, habe ich mir so gedacht. Ah, wo, da ist wieder der Fußball, den man irgendwie sehen will.
Nach dem Spiel oder auch schon in der Halbzeit oder während des Spiels hatte Gato schon bei uns bei HSV meine Frau geschrieben, Stefan, hol den Kulli raus. und es wurde schon gemunkelt, irgendwie in der Halbzeitpause wird ihm der Vertrag untergelegt, damit er es gar nicht mehr anders überlegen kann. Nach dem Spiel, glaube ich, war jedem klar, wenn Stefan Kunz jetzt nicht mit Merlin Polzin verlängert bis zum Ende der Saison, dann versteht keiner mehr diese Fußballwelt. Ich meine, es wäre typisch für den HSV, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. So, es hätte sich auch keiner wundern dürfen. Jeder hätte gesagt, das ist der HSV, typisch. Aber für uns war eigentlich klar, dass nach diesem 5-0 gegen Greuther Fürth, und man muss ja auch dazu sagen, wir haben gesagt, Merlin Polzin, wenn er einen 2-Punkte-Schnitt hat, den hat er auf jeden Fall geschafft. Ich glaube, er hatte jetzt 4 Spiele und hatte 8 Punkte oder 9 Punkte? 9 Punkte, ne? 8 Punkte? Ich weiß es gerade auch nicht. Zumindest hat er seinen Punkteschnitt erreicht und er hat auch nach so einer ersten Halbzeit wie gegen Fürth, er hat die richtigen Worte in der Halbzeit gefunden. Die Mannschaft war in der zweiten Halbzeit anders als in der ersten Halbzeit. Ich meine, noch schlechter ging ja auch nicht. Aber er hat zumindest da die richtigen passenden Worte gefunden. Er hat aus seinen Fehlern in Anführungsstrichen gelernt, dass er Richter und Jatta runtergenommen hat, weil es einfach nicht funktioniert hat gegen Ulm. Er hat dann jetzt Sahiti, der mir auch gut gefallen hat. Er war wie so ein HB-Männchen, der einfach da von links nach rechts gelaufen ist und für Reihe gebracht. Also er hat genau an den Stellen, was irgendwie gegen Ulm nicht funktioniert hat in der ersten Halbzeit, hat er irgendwie nachgeregelt und hat da geändert und hat da aus seinen Fehlern sofort gelernt. also deswegen war für uns klar, es kann nur mit Merlin weitergehen. So, und wir mussten alle eine Nacht drüber schlafen, auch Stefan Kunz wahrscheinlich, bis dann Merlin am Sonntag im Volksparkstadion aufgelaufen ist und dort sein Konzept für die Rückrunde, und da kommt jetzt der Rückrundentrainer von Gato ins Spiel. Schade, dass er heute nicht da ist, aber ich hätte ihm gerne jetzt haben wir den Rückrundentrainer, den wir die ganze Zeit wollten, auch wenn er schon länger als Co-Trainer bei uns im Team war, aber er ist jetzt der offizielle Rückrundentrainer und genau das, was Gato immer gefordert hat. Und er hat vor, ich weiß nicht, ob der Aufsichtsrat oder ob nur Costa, ich glaube nur Costa und Kunz waren da am Sonntag, hat ihnen sein Konzept präsentiert. Und eigentlich war schon längst klar, dass es mit Merlin weitergeht, weil Stefan Kunz und sich schon das Go von dem Aufsichtsrat geholt hatte. Hat ihn dann nochmal präsentieren lassen, hat sich das alles angehört und dann hat man mit ihm verlängert bis zum Ende der Saison. Also deswegen richtig, herzlich willkommen, neuer Trainer Merlin Polzin.
Richtig, richtig geil. Und ich habe mir natürlich auch die Pressekonferenz von Stefan Kunz angeguckt. Und er hat tatsächlich gesagt, angeblich sei die Entscheidung wirklich schon letzte Woche auch nach dem 1-1 gegen Ulm gefallen.
Das bezweifle ich.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin mir da nicht sicher. Aber
Also wenn man jetzt heute nochmal in der Presse liest, dass der Trainer von Paderborn, dass man ihm, wie heißt er? Irgendwas mit K, dass man ihm einen Vertrag vorgelegt hat, quasi einen unterschriftreifen Vertrag, und man sich einig war und nur Paderborn ihn einen quasi nicht hat ziehen lassen, dann weiß ich nicht, ob man dann schon nach dem 1-1
Kwasniok
war es, oder ist es, dass man dann mit Merlin Polzin schon nach dem 1-1 gegen Ulm eigentlich schon, dass es klar war, dass es mit ihm weitergeht. Ich meine, schön, wenn es so war, und das gönnen wir Merlin. Ich bezweifle es trotzdem. Nichtsdestotrotz ist er jetzt unser Trainer für die Rückrunde und ein Hamburger Junge, der schon früher mit dem HSV auswärts gefahren ist. Und jetzt werden einige sagen, ja, er hat aber mal was gesagt da zu den Zecken, ne, mit der Musik irgendwie, dass ihm das Herz von St. Pauli ganz gut gefällt und so. Schwamm drüber. Ich weiß nicht, aus welcher, wo man das rausgezogen hat. Ich freue mich, dass er da ist, dass man ihm die Chance gibt und dass man genau das, was du vorhin gesagt hast, Pia, nämlich mit diesen Eigengewächsen, mit so einem Otto Stange, mit so einem Merlin Polzin, dass man da jetzt versucht, diesen in Anführungsstrichen neuen Hamburger Weg irgendwie jetzt mal zu gehen und dem einfach auch die Chance gibt, mit ihm zu arbeiten. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, mit einigen Leuten auch nochmal über Merlin gesprochen und mir versucht, Infos einzuholen, wie er denn so ist. Und er ist, klar, logisch, er ist halt so ein bisher ein Fußballverrückter gewesen, der 24 Stunden Fußball analysiert, da super fortschrittlich ist und da auch richtig Bock hatte. Das ist natürlich eine Rolle gewesen, die er jetzt, hat mir das eigentlich ein Spieler erzählt, oder ich weiß es gar nicht, das ist natürlich eine Rolle, die er jetzt gar nicht mehr so fahren kann, ja. Also jetzt hat er einen komplett anderen Aufgabenbereich. Also jetzt geht es nicht darum, hier 24 Stunden die Sachen zu analysieren, sondern eben den Kader, die Mannschaft, das Umfeld bei Laune zu halten. Dazu wird er auch gezwungen, egal ob er es will oder nicht. Er muss jetzt zur Pressekonferenz, er muss jetzt eben mit Leuten sprechen, mit denen er vorher nicht sprechen musste, reporten, besprechen und Sachen koordinieren. Und vorher konnte er richtig operativ einfach sich austoben in der Fußballanalyse. Und da hoffe ich, dass er das ist ja ein kompletter Jobwechsel. Ja, er ist zwar noch beim gleichen Verein, aber auf einer komplett anderen Position, mit komplett anderen Anforderungen. Und da hoffe ich einfach, dass er das auch kann. Dass er das kann, hat er irgendwie schon bewiesen, dass er das alles versteht, erst recht. Und jetzt muss er nur irgendwie so seinen Rhythmus finden, dass er auch die richtigen Hebel findet.
Just Frenzel schreibt uns bei Instagram, ist es nicht sehr gefährlich, mit der rosaroten Brille auf, mit Merlin weiterzumachen? Das ist ja genau das, was du jetzt gerade sagst. Die Spieler duzen ihn alle, da ist wenig Distanz, sondern sehr viel Nähe, was natürlich aus so einer Co-Trainer-Position immer anders ist, als wenn du dann als Cheftrainer da bist. Das sind natürlich Sachen, die könnten ihm auf die Füße fallen, oder es sind eben genau die Sachen, die die Mannschaft braucht, genau dieses Vertrauen und dieses doch andere, dieses Kumpelhafte. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht war es dann irgendwann auch Tim Walter, der diese Nähe ja auch immer mehr und mehr zugelassen hat, dass es dann zudem irgendwann so weit war, dass die Mannschaft irgendwie nicht mehr die genügende Distanz hatte zu dem Trainer und dass es da dann irgendwann eingebrochen ist. Das sind auf jeden Fall Sachen, die werden wir auf jeden Fall genau beobachten, aber ich würde nicht von vornherein sagen, dass es jetzt ein Fehler ist oder dass es zu sehr rote Brille ist, mit Merlin weiterzumachen.
Ich glaube, nur um diese Frage zu beantworten, so mein Bauchgefühl sagt mir, dass wenn es gut läuft, dieses Kumpelhafte und dieses Pushende und dieses Befreundete, dann hilft das, ja. Also wenn du eine Siegesserie hast oder wenn du neue Euphorie entfachen möchtest oder wenn du die Spieler berühren möchtest. Wo es nicht hilft und, glaube ich, echt Nachteil ist, ist, wenn du in so einer gewissen Krise steckst und die Spieler irgendwie einfangen musst oder irgendwie was verändern musst, ja. Weil dann hast du, wie das halt mit dem Kumpel ist, da tauschen sich dann zwei aus und diskutieren und wägen ab. Und am Ende bringt das nichts, wenn du 11 Gespräche mit irgendwelchen Spielern in der Mannschaft hattest und bei 10 Gesprächen bist du so rausgegangen, ja, machen wir jetzt eigentlich das, was ich sage, oder machen wir jetzt, was du sagst? Mhm. Und dann herrschen 100 Fragezeichen da drin, ja. Und da ist natürlich so eine gewisse distanzierte Art. Ich sag jetzt mal, ich glaube nicht, dass wenn Horst Rubesch jetzt mit jemandem, mit einem Spieler redet und dem was vorgibt, dass der Spieler dann immer die ganze Zeit sagt, ja, aber. Und aber ich hätte auch nochmal diese Idee und eigentlich läuft das doch so und so, ja. Da ist natürlich so eine gewisse Distanz und nicht Kumpelhaftigkeit von Vorteil. Aber wenn er jetzt wenn die Spieler jetzt merken, der Zug geht, also die Tendenz geht bergauf und wir haben jetzt endlich einen Spieler, einen Trainer, mit dem wir uns austauschen können, wir haben jetzt richtig Bock, wieder Gas zu geben und der Spieler, die haben eine enge Bindung jetzt wieder zu ihm, was sie, glaube ich, zu Steffen Baumgart nicht ganz so hatten, dann hilft das jetzt sicherlich erstmal.
Apropos Steffen Baumgart, wir hatten doch Ferrei bei uns als Gast bei Abschlag und er hat, es wurde jetzt im Stadion oder auch letzte Woche in den sozialen Medien wurde das Video gezeigt. Der hat bis zu seinem 14. Lebensjahr, er war ja bei uns auch als Gast im Podcast und da hatten wir gar nicht gefragt, was er auch mal was anderes gemacht hat, außer Fußball spielen. Zumindest hat er, bis er 14 Jahre alt war, hat er auch Schlagzeug gespielt und da musste er sich irgendwann entscheiden, ja, spiele ich jetzt weiter Schlagzeug oder spiele ich weiter Fußball? Und er hat sich dann dazu entschieden, Fußball zu spielen, was wahrscheinlich in dem Fall dann auch die bessere Alternative oder die bessere Wahl war. Und dann war er bei uns bei der Probe und hat ein bisschen mitgetrommelt, anfangs noch ein bisschen zögerlich und war noch ein bisschen verhalten. Er meinte auch danach, dass er aufgeregter war als vor irgendeinem Spiel, was ich ganz süß fand. Total. Hat sich dann immer mehr reingegroovt und dann haben wir nachher noch zwei Lieder gezockt, irgendwie Mein Hamburg liebe ich sehr und ein Abschlag, wirklich so ein Oldschool-Song von uns. Und der war natürlich sehr zackig und da hatte er aber richtig Bock drauf, dann irgendwie einen zu spielen, der ein bisschen schneller war. Und dann haben wir danach noch so ein bisschen gequatscht miteinander und das war vor dem Ulm-Spiel tatsächlich. Und dann sage ich, wie sieht's aus, bist gegen Ulm dabei, fährst du mit oder bist du nicht im Kader? Und dann hat er mich so angeguckt und hat so ein bisschen gelacht, jetzt bin ich wieder dabei. So, und er hat es nicht ausgesprochen, aber ich konnte daraus ziemlich viel lesen. Für mich war so ganz klar, jetzt bin ich wieder dabei oder ich bin wieder dabei, war für mich so ein kleiner Seitenhieb gegen Steffen Baumgart. Ob es ein Seitenhieb war, weiß ich gar nicht, aber zumindest war es darauf gemünzt, dass er gegen bei Baumgart halt nicht die Berücksichtigung gefunden hat. Und ja. Jetzt wieder dabei ist. Und ich glaube, da siehst du dann jetzt auch, ich meine, als er reingekommen ist gegen Ulm, hat er ja auch einen Gas gegeben, da am Ende war es nur das 1-1 und wir waren einer weniger. Aber jetzt gegen Fürth hat er eben auch ganz anders aufgespielt, als wir ihn bisher kannten. Und dieses, was
ordentlich mitgeackert.
Ja, genau. Einfach. Und hat einfach Spaß auch. Und das hast du ihm angemerkt. Das fand ich ganz, ganz, ganz interessant. Ja, also so viel zur Ferrei-Nummer. Und dann haben wir ein bisschen gezockt und haben ein bisschen Schlagzeug gespielt und den Song aufgenommen. Und hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Das war ganz gut.
Richtig, richtig cool. Ich muss auch noch mal zu der Polzin-Sache sagen, dass ich da hoffnungslose Optimistin bin, weil also im Moment finde ich das alles sehr, sehr positiv. Ich finde, wie gesagt, diesen Ansatz, den er da hatte, den Spielern die Erfolge zu zeigen und so, ich finde das total smart. Ich finde das psychologisch total nachvollziehbar und finde, eine gute Beziehung ist erstmal was sehr, sehr Positives und habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl für die Rückrunde, die uns ja sonst immer zum Verhängnis geworden ist. Und ich möchte es fast nicht aussprechen, aber ich tue es jetzt einfach. Das ist so eine verrückte zweite Liga, dass es so sehr eigentlich zum HSV passen würde, genau in diesem Jahr.
Ah, sag es!
Ja, ja, was sie all die Jahre nicht erreicht haben. Nämlich einen ganz, ganz skurrilen Aufstieg einfach. Es würde so zum Verein passen.
Arne Griefan schreibt uns bei Instagram, die ersten drei Rückrundenspiele werden unsere Saison bestimmen. Rathausmarkt, wir kommen. Und da hat er ja nicht Unrecht. Also
direkt gegen Köln jetzt.
Gegen Köln
und Hertha. Ne?
Gegen Köln, Hertha sind
zu Hause gegen Köln.
Genau, auswärts gegen Hertha. Also das ist natürlich dann ein harter Auftakt, aber das sind eben genau, wenn du die Spiele gewinnst, da gebe ich ihm nicht ganz Unrecht. Also das sind wegweisende Spiele.
Also es ist jetzt erstmal noch lange Zeit. 18. Januar ist das Spiel gegen Köln und da muss man sagen, dass ich glaube, dass das Angenehme ja wiederum ist, dass es bei uns immer völlig egal ist von der Wahrscheinlichkeit, ob wir jetzt gegen den letzten oder gegen den ersten spielen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir beim letzten jetzt die locker mal eben weghauen, ist eben auch nicht gegeben. Insofern sehe ich das jetzt gegen Köln zu Hause ganz positiv, dass da ein Gegner kommt, den wir eben auch respektieren müssen oder wo wir nicht unter Druck stehen, den jetzt überlaufen zu müssen und alles machen zu müssen. Aber nochmal, ich glaube, da bin ich wieder am Anfang. Es wird auf die Gegentore ankommen, die wir kassieren. Also Köln wird eben gegen uns wahrscheinlich nicht mehr als ein, zwei Gegentore kassieren. Und dementsprechend sollten wir eben auch nicht so viele kassieren. Und ich glaube, dass ich bin auch jetzt gerade optimistisch. Es war eine Höllenhinrunde so vom, es gab Podcast-Folgen, da haben wir wirklich hier gedacht.
Gerade zuletzt gegen Ulm.
Genau,
ich meine, es ist eine Woche her.
Genau, wir fühlen uns
verarscht.
Wir haben von
schwarzer Magie gesprochen und irgendwie irgendwelche Räucherstäbchen durchs Stadion jagen.
Und ja auch, muss man ja auch, da nehme ich mich mit ein, ja. Also was unser Kapitän Schonlau in dieser Hinrunde sich von mir anhören musste, war nicht gerade lieb und dementsprechend jetzt eine Woche später ist alles cool.
Ist es ja nicht.
Obwohl Köln jetzt kommt, ne?
Ja, und man muss das ja auch mal richtig einordnen. Ich finde, ja, gegen Fürth, du hast jetzt 5-0 gewonnen, aber du kannst ja trotzdem nicht, dadurch ist nicht alles vergessen, was in der Hinrunde war, ne? Also
Stefan Kunz hat es gestern ganz schön in der PK gesagt. Er hat gesagt, nach Düsseldorf hatten wir das Gefühl, wir sind richtig in der zweiten Liga angekommen und dieses Jahr ist das mit dem Aufstieg gar keine Frage mehr. Und dann kam in Elversberg irgendwie alles anders und seitdem sind wir irgendwie von einer Shitshow zur nächsten gehüpft. Also so hat er es natürlich nicht gesagt, so sage ich das jetzt. Und ja, man weiß irgendwie nie, was einen erwartet, vor allem nicht beim HSV, aber gerade fühlt sich's einfach gut an und auch wenn es nur Greuther Fürth war, in Anführungszeichen, gegen die wir.
Es fühlt sich gut an.
Es fühlt sich gut an. Aber es ist auch der.
Damit haben wir, glaube ich, auch den Folgentitel schon mal.
Der Folgentitel steht. Ja. Aber ist doch auch schön, vor Weihnachten ist es das Wichtigste, dass der HSV gewinnt, dass alle Weihnachtsgeschenke, die mit dem HSV in Verbindung gebracht werden, auch irgendwie mit dem Sieg in Verbindung gebracht werden. So schmeckt das alles viel besser. Und,
apropos gut schmecken, was war denn nach dem Spiel noch los? Erzähl mal. Hi.
Alter, es war nach dem Spiel, also es war. Wir waren erstmal alle verwirrt. Wir hatten ja jetzt dann gefühlt 4-5 Stunden im Stadion Party gemacht und wollten dann eigentlich klassisch ins Zwick, wo man dann ja auch eigentlich noch den ein oder anderen HSV-Fan dann immer noch trifft und haben dann gemerkt, es ist erst 17 Uhr und das Zwick hat noch gar nicht auf. Ja, und es war so, laut innerer Uhr war es aber irgendwie schon 1 Uhr, 2 Uhr oder so.
Ja.
Naja, dann kurzer Abstecher auf den Weihnachtsmarkt und dann ins Palazzo. Es ging dann natürlich auch die Gerüchte rum, wo sind die HSV-Spieler. Es ging dann relativ schnell, dass die im Palazzo sind und dann im Niki Tiger noch eine Weihnachtsfeier haben. Das hat er jetzt gefühlt jede Bundesliga-Mannschaft und jede Sportmannschaft hatte dann gefühlt am letzten Wochenende ihre Weihnachtsfeier. Und ja, dann waren wir auch im Palazzo, volle Hütte. Und dann kamen, ja, ich würde sagen so 8-9 Spieler und haben sich da hingesetzt. Man muss dann fairerweise sagen, die wollen ja dann auch nicht genervt werden von irgendwelchen Leuten. Also
von irgendwelchen besoffenen Assis.
Von irgendwelchen besoffenen Kailinskis, sage ich mal so.
Die dann, aus dem Podcast.
Ja, die dann erst ein Foto machen wollen, dann noch mit denen schnacken wollen und dann am besten denen noch ihre Meinung aufdrücken wollen. Ich glaube.
Aber du hast ein Foto von der Toilette geschickt, ne?
Ja, genau. Also ich habe dann
auf der Toilette Fotos gemacht.
Genau, Reis habe ich dann mir doch mal geschnappt beim Pinkeln und gesagt, hier, viel Spaß heute Abend noch. Aber die Jungs sind dann ruhiger als man denkt. Die tanzen da jetzt nicht auf den Tischen und können nicht mehr gucken. Natürlich, der eine mehr, Mickel vielleicht ein bisschen mehr, Glatzel vielleicht ein bisschen weniger, Jatta vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber war schön, sie da alle zu sehen am Tisch. Ich glaube auch die da waren, ist dann auch die Fraktion, die auch so ein bisschen Hamburg mehr lebt und sich integriert. Ja, Schonlau natürlich als Kapitän. Und genau, dann sind sie, glaube ich, weiter ins Nicky Tiger. Da habe ich es dann nicht mehr hingeschafft. Also da musste ich dann doch mal.
Da war nur noch Gato.
Da war dann wahrscheinlich nur noch Gato, genau.
Stark. Ja. Okay, also gibt es keine irgendwelchen...
Die Scooter saß direkt daneben, ja. Und hat auch wie immer fleißig das Treiben beobachtet. Mhm. Und,
Hyper,
genau. Und mhm. Ja, nee.
Was gab's? Fisch! Gut.
How much is the fish?
Ja, für ihn scheißegal.
Was manchmal noch ganz lustig, so ein paar betrunkene Fragen dann ja echt manchmal so... Ey, du spielst doch beim HSV, ne? Wie habt ihr gespielt? Wie habt ihr gespielt? Und so, also so ganz, ganz weit, ganz weit weg. So. Und dann, also ein bisschen, das, da muss man schon sagen, ganz so einfach und schön ist das Profileben dann doch auch nicht immer so. Also, und heutzutage auf können sie sich Fall. Leider durch Social Media nichts mehr leisten. Also.
Ihr drei, ich möchte von euch, oder nicht nur ich, sondern ich glaube, wo schreibt ihr das? Hier, Anja Hesel schreibt uns, wer sind eure Tops und Flops der Hinrunde? Da würde ich gern von jedem von euch einen Top oder zwei Tops und zwei Flops hören. Und starten darf Pia.
Heuer Fernandes ist mein Top sowieso. Und Elf Hadli ist für mich auch ein Top, weil ich finde, dass der sich richtig, richtig gut bei uns eingespielt, sage ich mal, hat. Flop ist Glatzel, aber nicht aus Glatzelgründen, sondern aus Gründen der Verletzung, weil ich ihn sehr vermisse, muss ich sagen, weil ich finde, dass der auch eine wahnsinnige Stabilität in die Mannschaft bringt. Und Marco Richter ist für mich leider ein absoluter Flop.
Kai?
Flop sind für mich Jatta und Haier, einfach zwei Spieler, die ich dann ja am weitesten weg von ihrer Form fand in der Hinrunde. Und Top ist für mich tatsächlich nach der Statistik mit den 10 Toren Selke. Und ich nenne mal noch einen zweiten Top, am liebsten würde ich drei Tops nennen. Ein zweiter Top ist noch Otto Stange, der mich jetzt einfach träumen lässt. Ich finde, der hat nicht viel erreicht. Ja, der hat jetzt mal ein Tor geschossen und so weiter. Aber er hat vielleicht von der Statistik und sportlich nicht viel erreicht für die Truppe. Aber er hat von der Euphorie, den Träumereien, den romantischen Träumereien von einem Hamburger Jungen, der jetzt beim HSV spielt, hat er viel erreicht. Deswegen hat er mit ganz, ganz wenig bei mir es ins Top geschafft. Und als drittes, weil Top immer mehr Spaß bringt als Flop, nenne ich noch Merlin Polzin, der einen sehr, sehr steinigen Weg hatte, Cheftrainer zu werden. Ich nehme da jetzt auch mal diese ein, zwei Spiele, die er schon mal früher hatte. Und das ist das Leben, dass man, er hat in seinem Leben nichts geschenkt bekommen bisher und hat sich jetzt wirklich mal so eine Rückrunde als Cheftrainer verdient.
Gut, meine Flops, ich starte mal mit meinen Flops und hab zwei Flops dabei, die ihr auch schon gesagt habt. Für mich ist es einmal Jatta, von dem ich wirklich, wirklich enttäuscht bin. Klar, er war verletzt, aber trotzdem, ich finde, man merkt ihm einfach nicht diesen Willen, diese Lust am Fußball, diesen verkörpert für mich einfach auch so den HSV in den letzten Jahren einfach, das ist für mich einfach, es ist für mich ist so sein, ich habe immer zu ihm gehalten, meine Kinder haben ihn, das ist der Lieblingsspieler von meinen Kindern, er ist auf allen Trikots mit drauf und, aber für mich ist einfach seine Zeit beim HSV jetzt abgelaufen und er bringt, finde ich, in der Verfassung, die er jetzt ist, bringt er uns in der zweiten Liga nicht weiter und nachher in der ersten auch nichts. So, deswegen tut es mir leid, das so hart sagen zu müssen, aber Jatta ist für mich leider wirklich ein Flop in dieser Saison und auch ich sehe ihn auch nicht mehr in Zukunft irgendwie mehr als Ergänzungsspieler. Dann kommt hinzu, wer für mich auch ein Flop ist und das ist, ja, da bin ich so, Öztunali hatte die Chance nicht, aber es ist für mich auch so, Öztunali ist für mich einfach, es ist einfach traurig. Wenn ich das jetzt auch lese, so in der Presse, dass da andere ihn versuchen, irgendwie stark zu oder dass man nicht so mit einem Spieler umgehen kann und. Du kannst als Spieler einfach durch Leistung kannst du dich in ein Team zurückkämpfen, du kannst dich anbieten, du kannst tun und machen. Und das habe ich ihm bei ihm weder in den Spielen, Training bin ich jetzt nicht dabei, aber wenn er sich im Training der Trainingsweltmeister wäre, glaube ich, würde er immer irgendwo seine Chance bekommen zu spielen. Das war bei allen Trainern war das bisher gesetzt. Da gehe ich nicht von aus, dass das der Fall ist. Deswegen ist für mich Öztunali und auch noch ein dritter vielleicht dann eben Marco Richter, der mich einfach nicht überzeugt hat mit dem, für das, was er gekommen ist, mit seiner Bundesliga-Erfahrung. Das hat mich bisher einfach nicht überzeugt. Es ist für mich kein absoluter Flop, aber er hat mich bisher einfach nicht überzeugt, dass ich sage, cool, super Transfer, dass wir ihn bekommen haben. bei meinen Tops und meinen Highlights für die Saison ist für mich Mikkel Bronsies. Und zwar einfach aus dem einfachen Grund, weil er für mich einfach schon, er ist einfach derbe jung, er ist einfach auch noch so extrem jung und war schon so viel, so oft abgeschrieben beim HSV. Man hat ihm nahegelegt, einen anderen Verein zu suchen. Er hat vielleicht nicht mit den besten Aktionen geglänzt auf der Straße und hat sich trotzdem wieder zurückgekämpft und er ist jetzt einfach, er hat mir jetzt gegen Fürth wieder gut gefallen, hatte davor schon gute Spiele, ist für mich einfach so die Überraschung, mit dem ich einfach so überhaupt nicht gerechnet hätte, der Saison. Weißt du, bei so einem Heuer Fernandes, da wissen wir, was der kann, dass er ein guter Torwart ist. Deswegen ist er für mich kein Highlight. Es ist für mich einfach selbstverständlich, dass er im Tor ist. Der zweite Top für mich ist El Fadli, weil ich mit dem auch einfach aus Magdeburger Sicht her, ich hatte den einfach nicht auf dem Zettel gehabt. Ich habe gedacht, ja, okay, da kommt jetzt, den wollte man in der letzten Saison auch schon haben. Tim Walter wollte ihn schon haben und da war schon so, mir ist ja bei Magdeburg nie aufgefallen und ich finde, da bin ich einfach auch positiv überrascht, deswegen ist das für mich auch ein Top. Und ja, so ein Davy Selke, ich war von Anfang an nicht gegen ihn, ich war von Anfang an dafür, dass man ihm eine Chance gibt und ich finde es einfach ein super, super Match und ein super Transfer gewesen. Deswegen ist es für mich jetzt auch kein Top, weil ich einfach nichts anderes erwartet hatte. So, das mal zu unseren Tops und Flops. Ich hätte gern gewusst, was Gato, und du kannst natürlich noch weitergehen, ne? Du kannst einen Dompe, der irgendwie bisher die beste Saison spielt, ne? Also die beste Hinrunde bei uns.
Muheims Ecken,
da, eine absolute Stärke. Bei dem bin ich echt gespannt. Bei Muheim, ich habe so ein bisschen Bammel und Befürchtung, dass der die Winterpause bei uns nicht überleben wird.
Okay, gute Angebote meinst du, flattern
da? Ich glaube, also
so ab 4-5 Millionen kann man den aber auch ziehen lassen. Aber also das tut in der Statistik wieder brutal weh, aber dann muss man halt.
Aber es ist trotzdem eine Position, die wir am ehesten verkraften könnten.
Würde ich aber immer sagen, von dem Geld holst du erstmal einen Ersatz und dann kannst du ihn verkaufen. Nicht, dass wir dann am Ende da ohne Ersatz stehen.
Aber dann kommen wir gleich noch zur nächsten. Also wie gesagt, das ist ja einfach meine Prediction. Ich glaube, dass Muheim uns in der Winterpause verlassen wird.
Okay, da muss ich nur eine Sache sagen, ist nicht ganz die Position, aber ähnlich. Für mich ganz knapp am Flop vorbei ist Noah Katterbach. Kann man auch ganz anderer Meinung sein, aber...
Boah, wir haben ihn zwischenzeitlich hier schon als Messi nach seinem Tor gefeiert.
Ja, genau. Ich muss sagen, ist jetzt einfach auch schon länger beim HSV, nicht über die, hat noch nie einen Stammplatz gehabt. Ich bin dann immer bei solchen Spielern, sage ich mir immer, komm, dann lass doch einen jungen Wilden ran. Ich meine, so alt ist er noch nicht, 23 Jahre alt. Vielleicht sogar der Ersatz, wenn dann, deswegen frage ich. Also, ja, wo du gesagt hast, wenn Muheim jetzt geht, wer soll dann da einspringen? Boah, Noah Katterbach hat mich bisher nicht so überzeugt. Wie seht ihr das?
Nee, ich finde, ja. Ja, eigentlich, also was heißt nicht ganz überzeugt? Mich hat er insofern überzeugt, dass er ja anscheinend sehr gut im Training gearbeitet hat und ich finde auch ganz gute Spiele zum Teil gemacht hat. Ich finde, da sind wesentlich schlechtere Spieler zum Teil auf dem Platz aufgelaufen. Deswegen, ich hatte keine großen Erwartungen an ihn. Deswegen hat er mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und ich finde, er hat ein richtig schönes Tor geschossen. Und
ich finde, er hat einfach auch noch nicht seine richtige Position bei uns gefunden. Er ist ja jetzt auch eingewechselt worden und hat eher offensiv gespielt. Dann hat er mal hinten gespielt, also defensiv, also als Außenverteidiger, denn eher vorgezogen. Also so eine richtige Position bei uns hat er auch noch nicht gefunden. Ist eher so ein Allrounder, den man da rein gerade einwechselt, wo es gerade passt und wo es brennt. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass er einfach da noch nicht seinen richtigen Weg gefunden hat. Innenverteidiger hätte ich beinahe gesagt, Wintertransfer, da habe ich es schon fast vorweggenommen. wenn jetzt Klaus Koster, der ja unseren Podcast immer fleißig hört, beim Joggen um die Alster, wenn ich da richtig informiert bin, hört, wo würdet ihr ihm jetzt nahelegen, auf jeden Fall nachzustaffen in der Winterpause, wenn es jetzt doch nach Bela geht in die Türkei, so wie man gehört hat?
Muckel, würdest du etwa Innenverteidigung sagen?
Ja. Also ich würde tatsächlich in der Innenverteidigung nochmal schauen. Klar haben wir mit Hatziger Dunic und wir haben mit Schola, wir haben da ja schon einige, aber ich würde mir da schon gerne noch einmal so einen gestandenen Innenverteidiger wünschen. So ein Mats Hummels, weißt du, so einer, der noch nicht satt ist, aber genug Erfahrung mitbringt, um da die Abwehr hinten zusammenzuhalten.
Also ich würde, wenn richtig Qualität transferierbar ist, überall bis auf in der Mittelsturmposition nachbessern. Ich finde, man kann überall von der Qualität noch was draufsetzen. Würde aber auch sagen, da nicht nur die Mannschaft soll in der Rückrunde den Fokus auf die Null legen, aber natürlich auch alle um die Mannschaft herum, und dazu gehört dann eben auch der Transfermarkt, und da sollte dann Klaus Koster gucken, welcher Spieler am meisten helfen kann, die Null hinten öfter einzufahren, also jetzt nicht nur wie gegen Fürth, sondern dass man das in der Rückrunde öfter hinbekommt, und da muss er sich fragen, das ist ja dann meistens auch ein Innenverteidiger. Aber ja, genau, beim Weggang muss man auf jeden Fall auch auf den Außenverteidigerpositionen nachlegen. Im Mittelfeld kann man das so ein bisschen taktisch steuern, ja. Also da brauchst du ja nicht nur Qualität, sondern zur Not stellst du 2 auf die 6, wenn du da mehr Stabilität haben möchtest. In der Innenverteidigung hast du immer 2. Da kommt es dann wirklich nur auf die Qualität an. Deswegen würde ich fast sagen, stimme ich Muchel zu.
Ach, ihr Lieben. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war's dieses Jahr. Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Das ist das Einzige, was ich noch zu sagen habe.
Ja, ich freue mich. Ich wünsche euch natürlich allen Hörern hier, irgendwie eine ganz schöne Weihnachtszeit. Besinnliche oder betrinkliche Tage.
Ja, und Pia, nimm dich in Acht. Sollte der HSV in der ersten Saison, wo du hier beim Podcast dabei bist, aufsteigen, dann erwartet dich einiges auf der Aufstiegsfeier.
Ich erwarte
dann trainier schon mal.
Von Gato eine Shampoos-Party.
Ja. Den Shampoos musst du dann aber alleine austrinken.
Ah, ich freue mich jetzt schon. Also es wird, glaube ich, eine ganz wilde Rückrunde.
Wir nehmen uns ja vor, weiterhin ein Auswärtsspiel mal gemeinsam zu besuchen.
Das müssen wir auf jeden Fall noch.
Ja, Nürnberg haben wir doch gesagt.
Nürnberg. Ne? Nürnberg finde ich gut. Also,
ja, finde ich auch gut. Das ist irgendwann im April, das machen wir.
Scooter-Style mit Helikoptern dann hin. Aber mit 4 Stück.
Nee, schön mit der Bahn. Ihr habt gesagt, wir brauchen viel Bier, dann brauchen wir auch viel Zeit, um das Bier zu trinken. Helikopter geht zu schnell.
Also ich glaube schon, dass unser Podcast-Sponsor Köpi da einige springen lassen würde, wenn wir mit der Bahn nach Nürnberg fahren, um dort das Auswärtsspiel zu sehen.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Muchel mit den Fans, das wäre dann schon das perfekte Zuhause.
Ich freue mich einfach drauf. Also, schöne Weihnachten euch. Kommt gut ins neue Jahr. Das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir werden auf jeden Fall vor dem Köln-Spiel, werden wir auf jeden Fall wieder online gehen und werden euch in die neue Saison oder in die Rückrunde quasi begleiten und alles erzählen aus dem Trainingslager, die Eindrücke, wenn jemand von uns da ist oder wir von unseren Hörern jemand mit nach in die Türkei fährt und dort irgendwas mitkriegt. Also, kommt gut rein. Frohe Weihnachten und nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Rooms waiting, records waiting, all the songs we love to hear, all I wish that